1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und damit geht es wieder weiter bei Age of Sigma und heute mit einer der vermutlich am häufigsten gewünschtesten Figuren. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber vermutlich hat sich niemand so sehr dabei herausgetan wie Archaon, der Everchosen, der Herr der letzten Tage, eine der größten und vermutlich schillerndsten Figuren, nicht nur des Reichs des Chaos, sondern auch einfach des kompletten Warhammer Fantasy und Age of Sigma Segments. Da Archaon eine relativ große und bewegte Geschichte hat, teilen wir das Video in voraussichtlich zwei Teile. Wir gucken mal, ob das hinhaut und beschäftigen uns heute mit seinem Leben, bis das Zeitalter des Chaos in Age of Sigma einsetzt und machen daher einen kleinen oder etwas größeren Abstecher erstmal in das alte Warhammer Fantasy, wo seine Wurzeln liegen und seine Geschichte beginnt, um einer der größten Helden des Chaos zu werden, wenn nicht sogar der größte Held, den sie jemals hatten. Wer ist Archaon? Wer ist der Herr der letzten Tage und woher stammt er? Schon sein Weg in die Welt als einfacher, normaler Mensch, der einst war, steht unter keinem guten Stern. Er ist kein Kind der Liebe, kein Kind, das irgendjemand in der alten Welt sich gewünscht hat, sondern er ist das Produkt einer Vergewaltigung. Seine Mutter gibt sich unfreiwillig einem Norse-Barbaren hin, um ihre Kinder davor zu schützen, von ihm erschlagen zu werden, als er und die Seinen ihr Fischerdorf überfallen, als die Männer des Dorfes nicht da sind. Sie wird schwanger von diesem Übergriff und als ihr Ehemann kommt, findet er, seine Frau hochschwanger ist. Angewidert, aber versteht, dass es nichts gibt, was er zu diesem Zeitpunkt noch tun kann, und so kommt dieses Kind in einer sturmumtösten Nacht tatsächlich dann auf die Welt. Und dann kommt es zu dem zweiten schlechten Omen, das sein junges Leben einläuten wird, denn seine Mutter überlebt seine Geburt nicht und das Kind noch als Säugling wird in dieser Nacht an die Hebamme übergeben, die dabei geholfen hat, es auf die Welt zu bringen. Und selbst wenn sie für einen Augenblick lang überlegt haben sollte, ihn selbst großzuziehen, entscheidet sie sich sehr, sehr schnell dagegen und gibt es an den einzigen Ort, von dem sie weiß, dass eine derartige Existenz vielleicht noch eine Chance in dieser Welt haben könnte. Er wird zur Kirche Sigmas gegeben, dort auf die Stufen eines Tempels gelegt und seinem Schicksal überlassen. Der dortige Priester nimmt ihn auf, nimmt sich dem hilflosen Kind an und beginnt ihn als seinen eigenen Ziehsohn aufzuziehen und gibt ihm auch den Namen, unter dem er sehr, sehr viele Jahre in dieser Welt wandeln wird. Er nennt ihn Diederik. Und es ist eine gute Zeit für ihn, eine gute Kindheit und eine gute Jugend. Er bekommt Liebe und all das, was wichtig ist. Er wird in den Riten und dem, was Sigma in der Welt hinterlassen hat, aufgezogen und ist ja da schon, sagt man, fanatisch im Glauben an Sigma, blickt zu seinem Ziehvater auf und nimmt dessen Ideologie vollständig in sich auf. Und wenig überraschend entscheidet er sich dafür, sein Leben natürlich der Kirche zu weihen, die es ihm überhaupt erst ermöglicht hat, ein Leben zu haben und ihm einen Mann gegeben hat, zu dem er aufblicken kann, neben Sigma eben auch seinen Ziehvater, den er von Herzen liebt. Und so macht er sich auf, um ein Templer zu werden, als er alt genug ist, und wird ein Knappe von Sir Kastner. Es ist ein widerlicher Mensch, jemand, der zwar die Tugenden von Sigma hochhält, allerdings nicht viel davon hält, jene gut zu behandeln, die ihm anvertraut sind. Er ist widerlich zu seinen Knappen. Archaon selbst versucht, den Schaden von so viel wie möglichen abzunehmen, denn er selbst hält deutlich mehr aus. Sein Geist ist stark und bereits zu diesem Zeitpunkt ist sein Ehrgeiz in der Lage, ihn nahezu alles aushalten zu lassen. Also ist er derjenige, der dafür sorgt, dass er die meisten Bestrafungen bekommt und auch die Prügel, die Sir Kastner einfach so an manchen Tagen, wenn er schlechte Laune hat, an jene verteilt, die ihm untergeben sind. Das Ende dieses Mannes kommt schließlich schnell und unerwartet, aber vermutlich auch verdient. Auf einem längeren Ausritt, wo sie eigentlich dazu auserkoren waren, den Einfachen und Schwachen zu helfen, wird er in einem Überfall von Nachtgoblins getötet und es trifft auch alle anderen Begleiter und damit auch jene wenigen Freunde, die der junge Diederik zu diesem Zeitpunkt hatte. Der allerdings nimmt das Schwert seines Ritters auf, tötet jene Nachtgoblins und entkommt tatsächlich, kann sich durchschlagen bis zurück in die Heimatstadt seines Ritters und behauptet dort, er sei der uneheliche Sohn von Kastner und wird von dessen Familie, von seiner Witwe im Speziellen, sehr, sehr positiv aufgenommen, die ihn schließlich adoptieren, und so nimmt er den Familiennamen des Ritters an, der ihn so schlecht ausgebildet hat. Von diesem Tag an tritt er als Diederik Kastner in die Welt und wird wirklich zu einem Templer Sigmars und strebt dort sehr, sehr schnell in den Rängen nach oben. Er ist ein Fanatiker. Nun das Herz tatsächlich endgültig so voll von Sigmars Lehren, dass er glaubt, dass all jene vernichtet werden müssen, die seinem Gott gegenüberstehen, und vor allem natürlich hasst er das Chaos aus ganzem Herzen. Er verabscheut die Kultisten und jene Mutanten, die sich ihnen angeschlossen haben, und überall dort, wo er sie trifft, streckt er sie erbarmungslos und mit Erfolg nieder. Es gibt sehr, sehr schnell niemanden mehr, der Diederik Kastner das Wasser reichen kann. Er ist ein brillanter Kämpfer, ein großartiger Stratege, jemand, der alles weiß und der sich immer mehr und mehr Wissen aneignen kann. Man geht davon aus, dass er dereinst die höchsten Ränge des Ordens von Sigmar erringen wird, dass er die Menschheit in eine neue, glorreiche Zukunft führen wird und dass er vielleicht sogar in der Lage sein wird, das Chaos dereinst zu vernichten. Aber dann kommt es völlig anders, und es kommt aus einer Ecke, die selbst vermutlich Diederik niemals in seinem Leben hervorgesehen hätte. Denn natürlich weiß er, dass er den Feind, den er so sehr bekämpft, verstehen muss. Also liest er all jenes, was er über das Chaos finden kann, und er liest auch jene verbotenen Bücher, die sie den Ketzern abnehmen, die sie auf Scheiterhaufen verbrennen, und er glaubt, dass sein Wille und sein Geist stark genug sind, um nicht dem anheimzufallen, was in diesen verdorbenen Büchern steht. Und so liest er einen Wälzer nach dem anderen, das, was auf menschlicher Haut selbst geschrieben wurde, mit dem Blut jener, die man zu Tode gequält hat, um die Visionen zu erhalten, die von einem möglichen Sieg des Chaos sprechen, und er liest diese verbotene Literatur, bis er schließlich das Buch in die Hände bekommt, das sein Leben und das Schicksal der Welt, in der er lebt, für immer ändern wird. Es ist das Liber Malefique, ein Buch voller Prophezeiungen, von denen aber eine ganz besonders widerwärtig ist, die von Necrodomo, einem widerlichen, irren Propheten, der widerwärtige Wahrheiten des Chaos in die Welt gespuckt und sie eben auch aufgeschrieben hat. Und in diesem Buch nun muss Diederik etwas lesen, das er niemals in seinem Leben hätte lesen wollen, denn er liest nun vom Ever-Chosen des Chaos, vom letzten großen Auserwählten, von jenem, der die letzten Tage der Welt einläuten wird, und das Leben dieses Mannes ist im Detail beschrieben, minutiös, jeder einzelne Tag, den er auf dieser Welt verbringt, ist beschrieben, und Diederik muss verstehen, dass er der Mann ist, der darin beschrieben wird. Mit jeder Seite, die er umblättert, wird er immer verzweifelter, und mit jeder Seite, die er umblättert, liest er weiter, und anstatt aufzuhören, wird er immer tiefer in diese wirren Prophezeiungen hineingezogen. Er muss lesen, dass alle Götter, an die er glaubt, allen voran Sigmar, falsch sind, dass sie nichts weiter sind als Puppenspieler, die die Menschheit einfach nur missbrauchen für ihre eigenen Großtaten, denen die Sterblichen eigentlich egal sind, und er muss verstehen, dass die Menschheit nichts wert ist. Er muss verstehen, dass er Lügen geglaubt hat, dass er Lügen in die Welt getragen hat und dass er sein Schwert gezogen hat für Götter, denen er egal ist. Und in einem letzten Aufbäumen sieht er das Idol von Sigmar an, das in seiner Kammer steht, und fleht den Gott, der ihn bis zu diesem Punkt angeleitet hat. Er fleht ihn an, ihn zu erhören. Er fleht darum, dass er ihm irgendetwas sagt, dass er ihm ein Zeichen gibt, dass all das, was in diesem Buch steht, eine Lüge ist und dass sein Weg der richtige ist. Und er hofft darauf, dass der Gott, dem er so sehr vertraut hat, ihm nun antwortet. Aber das Idol, die Statue Sigmars, bleibt stumm. Archeon, der er bald werden wird, hört gar nichts. Diederik versteht oder glaubt zumindest zu verstehen, dass er alleine ist auf der Welt, dass der Gott, den er angebetet hat, der Gott, dem er gedient hat, niemals auf ihn hören wird, dass er vielleicht gar nicht existiert, und verfällt schlussendlich dem Wahnsinn, den dieses Buch auslösen soll. Sigmar selbst hört sein Flehen in dieser Zeit, kann seinen Champion allerdings nicht erreichen, weil Zinch selbst, der große Verführer, der Weber von tausend Intrigen, dafür sorgt, dass Diederik nicht für ihn erreichbar ist, und muss zusehen, wie der Templer sich erhebt nach Tagen der Lektüre und aufsteht, um sein neues Schicksal anzunehmen, denn nun ist Diederik davon überzeugt, dass er einen anderen Weg einschlagen muss, dass sein Ehrgeiz und sein unerschütterlicher Wille nun dem Chaos dienen muss und dass es seine Aufgabe ist, die Menschheit nicht in eine bessere Zeit zu führen, sondern dass es seine Aufgabe ist, jene falschen Götter zu vernichten und ein Ende für die Menschheit zu bereiten, auf das es nur noch ein Nichts gibt und vielleicht noch die Götter des Chaos, aber da ist er sich gar nicht so sicher. Und so glaubt er dieser Prophezeiung, steckt das Buch, das ihn verdorben Torben hat in Flammen und brennt damit auch das Haus der Templer, in dem er so lange gelebt hat, nieder und zieht dann aus, um all jene zu töten, die ihn kannten, um sein Schicksal anzunehmen. Diederik Kastner stirbt in dieser Nacht und als der letzte tot ist, der seinen Namen noch kannte und der wusste, der er ist, legt er den Namen endgültig ab und nimmt den Namen an, den er in der Prophezeiung erhalten hat. Archeon tritt nun ins Leben, Archeon wird geboren, der Everchosen beginnt seine lange Reise und beginnt das, was die letzten Tage einläuten soll. Er reist direkt in das Reich des Chaos, lernt dort, mit was er sich nun anlegt, lernt dort, was er nun anbeten soll, kämpft und findet erste Anhänger, die er mit seinem unglaublichen Charisma so um sich scharen kann, wie er dereinst die Anhänger Sigmas um sich scharte, die zu ihm aufblickten und glaubten, er würde sie in eine bessere Zeit führen und er würde sie vor allem vor dem widerwärtigen Chaos schützen. Und er kämpft dort in den Reichen des Chaos, schmiedet und erfindet sich neu, bis er glaubt, nun mächtig genug zu sein, um den nächsten Schritt einzuleiten, die Suche nach den 6 magischen Artefakten, die ihn zum Auserwählten des Chaos machen würden. Und diese Artefakte trägt er bis heute. Er hat sie bis in die Reiche der Sterblichen getragen und eines davon ist vermutlich das bekannteste, weil man es auf den ersten Blick sehen kann und weil es ihn immer begleitet. Es ist Dorga, das Reittier, auf dem er in die Schlacht reitet, die geflügelte, riesige Bestie. Eigentlich ein Formwandler, das alle beliebigen Gestalten annehmen kann. In den letzten Tagen ist es ein grausames, geflügeltes Schlachtross. Mittlerweile trägt es 3 verschiedene Köpfe, die 3 große Dämonen der Götter des Chaos zeigen. Dieser Wandel kam durch eine weitere spezielle Fähigkeit seines Reittiers. Denn Dorgar ernährt sich von jenen, die Archeon tötet. Es frisst die Seelen der Besiegten und wird dadurch immer größer und mächtiger. Denn sein Blut ist derart verdorben und voller Flüche, dass die Gefressene nie wirklich sterben können. Ihre Seele und ihre Essenz gehen in ihm auf und manchmal bohrt sich noch ein verzweifeltes Gesicht durch die Haut dieses Tieres, aber vor allem nimmt er ihre Gestalt an und übernimmt ihre Macht. Und diese auffällige Form, die er in den Reichen der Sterblichen annimmt, kommt daher, dass dereinst jeder Chaosgott einen seiner Champions schickte, um Archeon zu töten, da sie seine Macht nun fürchteten. Aber er war bereits derartig mächtig, dass er sie alle 3 vernichten konnte. Und natürlich frisst Dorgar auch diese 3 großen Dämonen und bildet diese 3 Köpfe aus. Nörgel, Zinch und Korn. Slaanesh war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die 11 Götter gebunden und konnte keinen Champion schicken, um ihn zu töten. Aber vielleicht ist das etwas, das in der Zukunft Archeon noch bevorstehen wird, dann, wenn Slaanesh sich endlich aus seinem Gefängnis befreien konnte und seinen eigenen Versuch startet, um den Champion des Chaos zu töten. Warum aber tun sie das, wo er doch eines ihrer besten Werkzeuge ist? Nun, Archeon ist so viel ihr Werkzeug, wie sie ihn auch fürchten. Denn natürlich führt er ihre Kriege, er befehligt ihre Armeen, er folgt ihren Anweisungen und hat doch aber seine eigenen Pläne. Alle sie wollten ihn einzig und allein in ihrem Dienst haben. Jeder einzelne Gott hat dabei versagt, den Everchosen für sich selbst einzunehmen. Und nun blicken sie mit Sorge darauf, dass er vielleicht eines Tages nicht nur die falschen Götter vernichten können wollte, sondern auch sie ins Nichts schleudern möchte. Vielleicht will er als Einziger herrschen, vielleicht will er selbst in die Dunkelheit übergehen. Aber das, was sie wirklich fürchten, ist nicht seine Alleinherrschaft. Sie fürchten, dass er dereinst sein Schwert erheben und gegen sie vorgehen wird. Aber nun, jetzt ist er noch praktisch, also lassen sie ihn seinen Willen, versuchen vielleicht eines Tages erneut ihn zu töten, aber blicken doch auch mit ein bisschen Stolz auf das, was sie geschaffen haben. Denn in seiner Stirn ist eingebrannt das Mal des erhabenen Chaos, das, was zeigt, dass sie ihn dereinst erwählt haben, ihn als ihren Everchosen wollten. Er trägt das Auge von Shirian, das ihm die Gabe der Voraussicht gibt und die Rüstung von Morka, eine undurchdringliche Rüstung, die keine Waffe dieser Welt vernichten könnte, die der erste Everchosen des Chaos, der einst trug und die er dann an sich nahm. Die Krone der Macht ziert sein Haupt, aber das Wichtigste nach seinem Reittier ist wohl die Waffe in seinen Händen. Es ist der Königstöter, eine Klinge, in der die Essenz von Usul eingesperrt worden ist, eine Klinge, die dadurch die Seelen von Königen und Helden verschlingen kann, wenn Archeon sie damit verschlingt. Und als er das nun alles hat, als das alles in seinem Besitz ist, blicken die Götter des Chaos heraus und schicken jemanden, der wirklich nicht willig ist, ihm das zu geben, was nun kommt. Es ist Bellacor, der Prinz des Chaos, der dadurch von den Göttern bestraft worden ist, dass er nicht mehr der Erste des Chaos sein darf, sondern dass er nun all jene Everchosen krönen muss, die das Chaos findet. Und dieser setzt ihm widerwillig die Krone der Macht auf das Haupt, setzt das Auge Shirians in die Krone der Macht ein und bringt diese beiden Artefakte damit zu ihrer absoluten Großmacht und vor allem Archeon in das Amt des Everchosen. Nun hat er das volle Potenzial des Auges, was das Vorausschauen der Zukunft betrifft, und die Krone der Macht strahlt eine Aura der absoluten Macht des Chaos aus, die dazu führt, dass die Geister jener kleinen Sterblichen, die dumm genug sind, sich gegen den Everchosen zu wenden, einfach direkt zerbrechen, wenn sie ihn anblicken, und die Geister jener großen Gegner, die ihn finden, verwirren und vielleicht sogar unterwerfen, wenn er das möchte, auf dass sie ihm folgen, anstatt sich gegen ihn zu wenden. Und so steht er nun in der Welt, die war, ist der Everchosen, hat die größte Macht, die das Chaos irgendeinem Sterblichen jemals verliehen hat, und weiß, dass nun der Moment gekommen ist, die letzten Tage einzuläuten. Aber anstatt seine Armee auf der Stelle zu sammeln und gegen die Sterblichen zu ziehen, sitzt er in einer der großen Städte des Chaos und wartet, bis das Chaos und seine Armeen nicht mehr warten können, bis sie sich derartig aneinander geschärft haben, dass alle Schwachen und Verräter gestorben sind, und er weiß, dass er eine perfekte Armee hat, die er nun in die Schlacht führen kann, und erst dann zieht er los, um die letzten Tage zu beginnen. Seinem Weg tötet er einen großen Helden der Menschheit nach dem anderen. Er ringt sogar Galmaraz, jenen Hammer, den Sigmar, bevor er seinem Imperium den Rücken kehrte, um ein Gott zu werden, dem Imperator übergeben hat, und kämpft damit gegen jene, die an Sigmar und Karl Franz, den neuen Kaiser, glauben. Er tritt auch gegen ihn an, dieser erringt allerdings ein Patt gegen ihn, was Archeon zwar verstimmt zurücklässt, ihn aber nicht wirklich zurückwirft. Er zieht die großen, mächtigen Magier und Kleriker des Chaos zusammen und lässt sie ein Ritual beginnen, das dereinst die Welt zerstören soll. Es soll ein gigantischer Riss in der Welt geschaffen werden, durch den das Chaos einfach hindurchströmen kann, damit es Chaos selbst die Welt auffrisst und all jene Seelen, die sich dann noch darin befinden, schlicht und ergreifend vernichtet, bis sie einfach nicht mehr sind. Und dann tritt Sigmar zurück in die Welt und kämpft gegen Archeon selbst. Es ist ein Duell, auf das der Everchosen die ganze Zeit gewartet hat, und nun kann er ihm endlich seinen ganzen Hass entgegenschleudern, diesem falschen Gott, der eigentlich doch nur ein Mann ist, der keine Wunder wirken kann und der ihn so sehr im Stich gelassen hat, jener falsche Gott, der doch nur einen einzigen Satz hätte sagen müssen, damit Diederik Kastner auf seinem Weg bleiben kann. Und Archeon glaubt, dass er ihn besiegen kann, erhebt den Königstöter und muss dann aber einsehen, dass Sigmar nun doch ein Gott ist, der über Blitz, Donner und die Magie dieser Welt herrscht, und Sigmar gewinnt die Oberhand und schleudert Archeon einen Teil der Prophezeiung entgegen, die nicht in dem verfluchten Buch stand, die Archeon vielleicht entweder einfach nicht gelesen hat oder die natürlich von dem verrückten Propheten nicht in dieses Buch aufgenommen wurde, da der Champion des Chaos diesen Teil niemals lesen sollte. Und sie dachten eigentlich, dass Diederik Kastner jener sein würde, der das Chaos zerstören könnte, jener, der derart mächtig in Sigmars Namen werden würde, dass er das tun könnte, was sein eigener Gott bis jetzt nicht hatte schaffen können, das Chaos selbst vernichten, die vier dunklen Götter in ihre Schranken weisen und die Menschheit in eine neue Zeit führen, in ein absolutes Paradies, in die wundervollste Zeit, die sie jemals haben würden. Aber die Prophezeiung, falsch vielleicht, wie sie war, hatte ihn derart korrumpiert, seine Seele derartig zerstört, dass Diederik Kastner vergangen ist und dass diese Zeit für die Menschen niemals mehr würde kommen können. Archeon zerbricht endgültig an dem, was Sigmar ihm dort sagt. Vielleicht erkennt er, dass er von den Göttern des Chaos wie eine Marionette benutzt worden ist. Vielleicht aber glaubt er die Lügen, die ihm vermeintlich erzählt werden, einfach nicht, glaubt, dass es nichts weiter als ein Versuch von Sigmar ist, ihn nun völlig aus dem Konzept zu bringen, und geht nun erneut gegen Sigmar vor, versucht all seine Macht zusammenzunehmen, um den falschen Gott, den er derartig hasst, zu töten, und wird aber von ihm über den Rand in das Nichts geschleudert. Das Ritual, das seine mächtigen Kleriker begonnen haben, funktioniert allerdings dennoch. Die Menschheit und die vereinten Helden, die sich zusammengefunden haben, um es aufzuhalten, geben ihr Bestes, scheitern aber, und es bricht die Macht des Chaos durch den Riss in die Welt selbst hinein und beginnt sie aufzufressen, beginnt alles zu vernichten, was die Welt, die war, einst ausgemacht hat, und Archeon und Sigmar treffen nun doch erneut einmal aufeinander, denn Archeon wurde nicht ganz in das Nichts geschleudert, konnte sich mit dem puren Willen, der ihn derart ausmacht, nach oben kämpfen und tritt dem Gott, den er so sehr hasst, nun erneut gegenüber. Sie werden allerdings von Vortex, das nun aus dem Riss hinaustritt, getrennt, bevor es einen Sieger geben kann, und alles wird aufgefressen, bis auf Sigmar, der sich an den Kern der Welt, die war, klammert, die nun in das All hinausgeschleudert wird, und der Gott und die Welt, die er so sehr geliebt hat, traumeln nun herum für Jahrtausende, ohne dass die Götter des Chaos einen Blick darauf werfen können, denn sie und Archeon glauben, dass das Leben der Welt und dieses widerwärtigen Gottes beendet worden sind, und nun hat Archeon alles, was er will. Seine Seele allerdings brennt weiter. Seine Seele dürstet nach Eroberungen, nach großen Wundern und Dingen, die er einnehmen und vernichten kann. Und so reist er zwischen den Welten und im Reich des Chaos hin und her, um dieser Suche nach Krieg, um diese Sehnsucht, die in seinem Herzen brennt, zu stillen. Denn irgendetwas treibt ihn an, auch wenn er ihm keinen richtigen Namen geben kann. Und er nimmt seine Armee und vernichtet und zerstört. Es sind Geschichten, die man bis heute im Reich des Chaos erzählt. Manche wispern sie fast schon ängstlich, manche erzählen mit großen leuchtenden Augen davon, da es noch nie einen derartig großen Helden gegeben hat. Welten müssen brennen unter der Sehnsucht von Archaon. Er vernichtet unbezwingbare Blutlinien im Namen von Khorne, vernichtet unsterbliche Krieger, indem er ihnen Nurgles Seuchen bringt, die ihre Leiber auffressen, und sieht dabei zu, wie sie in Panik erkennen müssen, dass sie doch nicht so unsterblich oder immun gegen Seuchen waren, wie sie dachten, wendet sich aber auch gegen die Ritter und Kämpfer des Chaos selbst. Er streckt Krieger von Slaanesh nieder, wendet sich gegen Tsiinch und tötet eben einfach alles, worauf sein Blick fällt. Erobert und wirft nieder und hätte vermutlich ewig so weitergemacht, vielleicht so lange, bis er die Reiche des Chaos sich selbst untertan gemacht hätte oder die Götter des Chaos selbst herausgefordert hätte. Aber dann blickt er auf die Reiche der Sterblichen, die entstanden sind, genau wie die vier Götter, die versuchen, ihn zu lenken. Er blickt auf die acht Reiche, die sich dort herauskristallisiert haben, blickt auf die Sterblichen, die nun erneut in die Welt getreten sind, und muss vor allem erkennen, dass Sigmar, der verhasste Sigmar, tatsächlich immer noch lebt und nun eine neue Zivilisation aufgezogen hat. Er hat das Nichts überwunden, in das Archaon ihn geworfen hat. Er hat seinen Sieg schal und widerlich werden lassen, und Archaon brennt vor Hass und Zorn und blickt auf eine Welt, von der er weiß, dass er sie nun doch eigentlich auch zerstören muss. Und so zögert er vermutlich nicht wirklich sehr, als die Götter des Chaos an ihn herantreten. Sie möchten, dass er aufhört, Krieg in ihren Reichen zu führen, und sie möchten, dass er der erhabene Großmarschall der Apokalypse wird, dass er diesen Ehrentitel erneut aufnimmt und dass er die Reiche, auf die sie so gierig blicken, nun für sie erobert. Sie versprechen ihm, dass, wenn er das tut, er alle Reiche der Sterblichen als Herrscher unter sich vereinen kann, die er erobert. Ob es nun der Drang zu herrschen ist, der ihn antreibt, oder einfach nur das Wissen, dass er dort seine Sehnsucht nach Eroberung, Krieg und Vernichtung stillen kann, wird nur Archaon selbst wissen. Er sagt darüber nichts, aber nimmt das Angebot an. Und ab diesem Zeitpunkt beginnen die ersten Anzeichen in den Reichen der Sterblichen, dass der Everchosen erneut kommen wird. Tausende von Statuen in Asyrheim weinen blutige Tränen, und die weisen Männer und jene, die in die Zukunft blicken können, träumen von einer großen, gigantischen Klinge, die auf die Reiche niederfährt und sie in zwei Teile spaltet. Sigmar ist beunruhigt, ob diesen Dingen, die man ihm erzählt, ist beunruhigt, ob der Omen, die er selbst erblickt, und zieht sich nach Sigmaron zurück, um darüber zu sinnieren, was es bedeuten könnte. Und dann kommt der große Fall der Stadt Zwölfspitzen, eine Stadt in den Reichen der Sterblichen. An einem Tag noch eine Metropole, die voller Leben ist und pulsiert. Am nächsten Tag ein Leichendorf. Sie fällt in einer einzigen Nacht, ohne dass irgendjemand etwas von dem großen Krieg, der dort tobt, mitbekommt. Und die Armee, die Zwölfspitzen vernichtet hat, ist am nächsten Tag verschwunden. Das Einzige, was von dem kündet, was vielleicht seinen Weg in die Reiche der Sterblichen gefunden hat, ist ein riesiges Banner, das besteht aus menschlicher Haut, die Abertausenden von Unglücklichen abgezogen worden ist, menschliche Haut, die noch frisch ist und in die irgendjemand das Zeichen des Everchosen blutig hineingebrannt hat. Und nun hören sie, wenn sie nachts hinaustreten, allesamt in den Reichen der Sterblichen, Stimmen aus der Dunkelheit wispern, die eine einzige Sache sagen: Der Everchosen naht, der Everchosen naht. Und dann kommt es zum Roten Fest, zu jenem großen, widerwärtigen Schlachten von abertausenden Barbaren in Akshai, das dem Chaos die Möglichkeit gibt, endgültig in die Reiche der Sterblichen einzubrechen. Khorne zieht hinein, als die Schleier der Realität dünn genug geworden sind, und Archaon ist mit ihm an seiner Seite. Er und seine Horden brechen nun endgültig über die Reiche der Sterblichen hinein und können sich an all jene Orte bewegen, an die sie kommen möchten. Er blickt auf das Pantheon der Ordnung und versteht, dass es noch weiter aufbrechen muss. Er weiß, dass er die Ordnungsgötter nur dann besiegen kann, wenn sie untereinander uneins sind, und beginnt einen großen Schlachtplan, der große Stratege, den er nun einmal ist. Er sieht auf die verschiedenen Reiche und versteht sehr, sehr schnell, dass Shaiish, das Reich des Todes, über das der große Nekromant Nagash herrscht, zum einen am einfachsten für ihn einzunehmen ist, zum anderen aber auch die größte Gefahr bildet, denn die Untoten, die Nagash dort vollständig unter seiner Gewalt hat, sind vom Chaos nicht korrumpierbar. Er kann sie nur vernichten, er kann sie nicht auf seine Seite ziehen, und so bringt er Zehntausende von Barbaren dazu, die ihm absolut treu ergeben sind, gegeneinander rituell bis zum Tode zu kämpfen oder sich in Blut zu ertränken, auf das ihre Seelen, die allerdings auf Archeon eingeschworen sind und nach denen Nagash nicht greifen kann, zu Zehntausenden in die Unterwelt einfallen können und dort für ihn kämpfen. Und er selbst führt die Varangard, seine Ehrengarde, seine größten und besten Krieger, durch die Tore von Shaiish zusammen mit Clans von Skaven, die ihm folgen, und kämpft nun gegen Nagash und die Seinen. Sigmar bleibt dem Kampf fern, da er überall in den Reichen der Sterblichen eigene Scharmützel schlagen muss. Nagash allerdings fühlt sich vom Gottkönig selbst im Stich gelassen, und Archeon schafft es so, das erste große Problem zwischen den beiden bald einstigen Verbündeten zu schaffen. Nagash schafft hier einen Sieg. Das Heer Archeons wird das erste Mal zurückgeschlagen und Shaiish scheint sicher zu sein. Archeon aber hat das, was er erreichen wollte, erreicht und blickt nun zu einem gänzlich anderen Punkt in den Reichen, und zwar zu den Allpunkten, einem magischen, mystischen Ort in der Ätherleere zwischen den verschiedenen Reichen, in denen 8 riesige Portale stehen, von denen niemand genau weiß, wer sie errichtet hat, von denen aber jeder weiß, dass sie einen Knotenpunkt bilden, dass jener, der sie beherrscht, vermutlich auch der sein wird, der die Kriege der nächsten Jahrhunderte bestimmen kann. Denn von diesen 8 Punkten aus kann man einen Übergang für ganze Armeen in jedes einzelne Reich schaffen. Wer sie also erobert, kann seine Armee ungebremst und ohne Probleme in jedes Reich schicken, ohne dass er aufgehalten werden kann. Also weiß das Pantheon der Ordnung, dass sie Archeon hier auf jeden Fall stoppen müssen. Die Schlüsselstellung muss eingenommen werden und jede Seite schickt ihre Truppen. Archeon selbst allerdings ist schneller, kann sich besser vorbereiten, und nun beginnt etwas, das dereinst in die Geschichte eingehen wird, als die Schlacht der brennenden Himmel, der Moment, in dem das eigentliche Zeitalter des Chaos beginnt und die Zivilisationen der Sterblichen dem Niedergang geweiht sind. Archeon hat diese Schlacht der brennenden Himmel lange vorbereitet. Er sieht Sigmar dabei zu, wie er einen Chaos-Champion nach dem anderen vernichtet, wie er sich einen mächtigen Feind nach dem anderen schafft, und weiß, dass er nur ihre physische Hülle zerschmettern kann, dass diese Champions allerdings jederzeit, wenn die Götter des Chaos ihnen gnädig sind, zurück in die Reiche der Sterblichen geschickt werden können, und genau darauf wartet Archeon, um sie auf seine Seite zu ziehen, um sie und ihre Armeen für seine Sache zu gewinnen. Er holt sich den Great Unclean von Fekolux auf seine Seite. Kiatanus, der Lord of Change, und Lucius, die Hüterin der Geheimnisse von Slaanesh, und Agratai, der Erhabene, ein großer Champion von Khorne. Alles große Namen für das Chaos und alles große Namen, die eine riesige Armee von Chaos-Anhängern hinter sich vereinen, die er nun seinen eigen nennen kann, denn er weiß, dass sie Sigmar derartig hassen, dass es nur ein einziges Wort von ihm braucht, dass sie für ihn, mit ihm, wie sie glauben, in die Schlacht ziehen. Und jeder dieser Dämonen trifft nun auf Sigmar bei den Allpunkten. Jeder dieser Dämonen trifft auf die Armee, die Sigmar aufgestellt hat, die dem, was das Chaos in die Schlacht wirft, sehr, sehr wenig entgegenzusetzen hat. Denn es sind die frühen Tage in der Zivilisation. Die Stormcast Eternals existieren noch nicht. Sigmar hat nur Menschen hinter sich vereint. Die 12 Stämme von Bellicos, die ihm treu ergeben sind, die bereit sind, für ihn zu sterben und die dies in den Schlachten, die nun kommen, auch nahezu allesamt tun werden. Er hat natürlich auch weitere Armeen, die seine Verbündeten ihm schicken. Er hat Duardin und 11. Er hat auch Oruks, die für ihn kämpfen. Es ist das Pantheon der Ordnung in seiner Perfektion, das sich hier das allerletzte Mal aufbäumt, denn selbst Nagash schickt zu Beginn seine Truppen, die für ihn kämpfen sollen. Es ist ein buntes Ausmaß an Verbündeten, die vielleicht eine Chance hätten haben können, wenn sie verstanden hätten, wem oder was sie sich Chimir entgegenstellen und was Archeon plant. Denn was sie nicht voraussehen konnten, ist, dass er es schafft, über die Magier, die ihm folgen, einen Riss in die Dimension des Chaos selbst an diesem Punkt zu schaffen, und so fließen ständig Gegner nach. Für jeden Dämon, den sie erschlagen, für jeden großen Krieger des Chaos, den sie zurück in das Reich des Chaos schicken, kommen 3, 4, 5, 6 Abertausende weitere durch den Riss, und es es beginnt ein ungeheuerliches, absolutes Blutbad, das derartig grauenvoll ist, dass man bis zum heutigen Tag, wenn man den Blick zu diesem Ort wendet und magisch begabt ist, immer noch die Seelen weinen hören kann, immer noch die Omen von großen Toden sieht und immer noch die schwarze Widerwärtigkeit spüren kann, die diese Schlacht, die diese absolute Vernichtung von eigentlich so kostbarem Leben mit sich gebracht hat, in die Welt auf ewig eingebrannt hat. Neben Sigmar sind auch andere Götter anwesend. Nagash kämpft zu Beginn eben mit. Teklis und Gokka-Morka versuchen sich ebenfalls aufzubäumen, denn sie alle wissen, dass das hier die größte und letzte Schlacht ist. Aber Sigmar, der Gottkönig, steht an ihrer Spitze. Sigmar, der Mächtigste. Sigmar, der mit seinem puren Willen und Glauben daran, dass die Sterblichen siegen und das Chaos zurückgeworfen werden kann, die Inspiration und das Herz eben jener Schlacht ist. Siebenmal greift er mit seinen Truppen an, siebenmal werden sie zurückgeworfen und zwischenzeitlich verliert Sigmar dann auch seine Verbündeten. Nagash lässt ihn im Stich, Teile seiner Armeen werden vernichtet und er wird wütend, er wird verzweifelt, setzt allerdings nun zum achten Mal an und hofft, dass er nun endlich den wichtigen letzten Schlag tun kann, dass er vielleicht nun einen Sieg einfahren kann und sie zumindest eine Pattsituation herbeiführen können. Und dann endlich tritt sein Nemesis auf das Schlachtfeld. Archeon tritt in den Kampf ein und Sigmar erblickt ihn, den er nun zum dritten Mal bekämpfen wird, blickt auf seine Waffe und weiß, dass der Königstöter ihm selbst gefährlich sein kann. Er mag ihn einmal mit seinen Blitzen und seiner Magie in die Nichtsebene geschleudert haben, aber das widerwärtige Artefakt ist zurück und Sigmar möchte natürlich kein Risiko eingehen. Er will nicht durch diese Waffe sterben und deswegen schleudert er ihm Galmaratz entgegen, seinen Hammer, der genauso mächtig sein könnte wie der Königstöter selbst, und hofft, dass damit Archeon einfach vernichtet wird, wenn der Hammer ihn trifft. Allerdings ist das etwas, worauf der Everchosen gewartet hat. Er hat eine besondere Illusion weben lassen durch einen ihn dienenden Ziehmagier, der dafür sorgt, dass nun Archeon gar nicht an der Stelle steht, an der Sigmar glaubt, dass er stehen könnte, sondern es ist eine Illusion vom Everchosen, die den Riss des Chaos, der hinter ihm ist, verbirgt. Und so fliegt der Hammer, fliegt Galmaratz, ohne irgendeinen Schaden zu verursachen, durch die Illusion von Archeon und trifft auf den Riss des Chaos und fällt in eben diesen Riss. Fällt durch den Riss, fällt durch Abertausende von Sphären und ist ab diesem Zeitpunkt für den Blick von Sigmar verborgen, ist für Sigmar von diesem Zeitpunkt an verloren und ist vollständig aus der Schlacht genommen. Und wie damals in Archeon etwas brach, als Diederik Kastner das Idol von Sigmar ansah und verstand, dass das Idol ihm niemals antworten würde und glaubte zu verstehen, dass die Prophezeiung, die er gelesen hatte und die er einfach nicht glauben wollte, der Wahrheit entsprach, bricht in diesem Moment etwas im Gottkönig selbst. Er erkennt, dass sein Symbol der Macht verschwunden ist. Er erkennt, dass diese Schlacht, von der er geglaubt hat, dass er sie gewinnen könnte, tatsächlich nicht mehr zu gewinnen ist, dass er verloren hat, dass er verraten worden ist und dass die Sterblichen keine Chance gegen das haben, was der Everchosen, was die Mächte des Chaos in die Schlacht geführt haben, und glaubt, dass in diesem Moment vielleicht sogar das erneut mit der Welt, die er so sehr lieben gelernt hat, passieren wird, was mit jener Welt passiert ist, die er bereits verloren hat. Und dann brennt er in Verzweiflung und Wut auf. Allerdings wendet er sich nicht gegen Archeon. Archeon, der nun lachend auf dem Schlachtfeld der Schlacht der brennenden Himmel steht, der versteht, dass er gewonnen hat, der versteht, dass Sigmar ohne das Symbol seiner Macht nichts wert ist, dass er doch vielleicht nichts weiter ist als der unfähige Mann, den er so sehr verachtet hat, und sieht Sigmar dabei zu, wie er flieht. Wobei er nicht flieht, nein. Er geht nach Shaish, lässt seiner Wut und seiner Verzweiflung dort freien Lauf, bestraft jene Anhänger von Nagash, weil er Nagash selbst nicht bestrafen kann, und zieht sich dann einfach nach Assyr zurück als, gebrochener Mann, als jemand, der weiß, dass er nun irgendetwas Besonderes tun muss, weil sonst auch die Reiche der Sterblichen keine Chance mehr haben werden. Archeon und die Seinen blicken auf die Sigmar zurückgelassen hat, blicken auf die letzten Überreste der Armee und vernichten all jene Sterblichen, die nun noch dort sind. Sie töten sie einen nach dem anderen. Es ist das letzte große Blutbad, das sie an diesem Tag verrichten, und Archeon sieht auf das Ende der Schlacht der brennenden Himmel und weiß, dass er gewonnen hat. Er hat gegen Sigmar triumphiert und nun liegt ihm das, was die Götter des Chaos ihm versprochen haben, zu Füßen. Er und die Seinen werden nun einen Eroberungsfeldzug beginnen, von dem noch lange, lange gesprochen werden wird. Er sieht nun die Möglichkeit, diese Reiche zu vernichten, wie er die Welt, die war, vernichtet hat, um sich einen Thron zu bauen, auf dem er sitzen wird. Und dann wird er entweder herrschen oder die Reiche der Sterblichen ins Nichts werfen, wie er das mit der Welt, die war, getan hat. Und vielleicht wendet er sich dann gegen die Götter des Chaos. Aber wichtig ist, dass nun das Zeitalter des Chaos beginnt, dass Archeon der Everchosen nun das tut, wofür er geschaffen worden ist, erneut seiner Prophezeiung gerecht wird. Und genau dort hören wir für heute auch auf, sind also zum Beginn des Zeitalters des Chaos und werfen dann in der nächsten Folge einen Blick auf das, was Archeon im Zeitalter des Chaos und in den darauffolgenden Zeitalter des Sigmas, des Zeitalter des Kummers und allem, was da noch kommt, noch so treibt. Denn wenig überraschend ist er natürlich mittendrin statt nur dabei. Eventuell wird eine Folge zwischengeschoben, weil die Recherche relativ aufwendig ist. Das seht ihr dann ja einfach nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören. Die Folge hat ein bisschen das gehalten, was ihr euch erhofft habt. Und dann wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.